SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen an dem Sonntagmorgen zum Persönlich aus Roggwil im Oberaargau. Meine beiden Gäste sind Renate Seitzinger, sie ist Lehrerin, und der Apotheker Markus Meyer. Zwei Leute, die sicher viel über Roggwil wissen, ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Renate Seitzinger ist nämlich hier aufgewachsen und der Markus Meyer führt die Apotheke im Dorf. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unsere Runde. Guten Morgen. Ich habe gesagt, wir sind im Oberaargau. Das ist eigentlich der nordöstlichste Zipfel vom Kanton Bern. Wir haben noch drei angrenzende Kantone: Solothurn, Aargau, Luzern. Und wahrscheinlich kennen die meisten Leute Roggwil einfach vom Durchfahren, oder? Ost-West-Achse, im Zug oder im Auto. Man haltet da eigentlich nie an. Aber was würdet ihr jetzt sagen? Warum würde es sich gleich lohnen? Renate Seitzinger, da mal einen Stopp reissen.
Ja, es ist ganz eine interessante Gegend. Es hat für jeden eigentlich etwas. Also zum Beispiel, wenn man zu Roggwil gegen St. Urpen spaziert, hat es ein wunderschönes Barockkloster. Man kann dort nachher die Wässermatten auf, das Rottäli, also wirklich zum Wandern ideal. Wunderschöne Natur. Es hat natürlich zu Roggwil auch Kultur- und Museumsverein mit einem kleinen Speicherli, der am Sonntag zum Beispiel meistens offen ist, wo man sich auch kulturell noch ein bisschen bilden kann. Es hat zu Roggwil auch schöne Restaurant und einen Top-Aussichtspunkt, Berg Bünden, wo man in Aargau, in Luzerner, in Solothurner sieht und der Jura wirklich vom Aargauer Tafeljura bis zum Chasseral die ganze Palette kann bewundern. Und wenn man ein bisschen durch den Wald läuft, sieht man die Berge, zum Beispiel die vom Luzerner, der Titlis, oder man sieht die Berner Alp auf dieser Seite. Also ich denke, das ist wirklich eine Gegend, die sich zu entdecken lohnt.
Also das ist fast ein Wochenprogramm, was Sie jetzt da uns, ich weiss nicht, Markus Meyer, was würden Sie da noch anfügen? Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, oh, dort muss man einfach noch hin?
Also bei der Umgebung hat Renate sicher alles gesagt. Was man auch sagen kann, dass Roggwil ist ein Dorf, das noch Einkaufsmöglichkeiten hat. Man kann im Dorf innen leben. Es ist nicht nur ein Schlafdorf. Es ist ein eigenständiges Dorf. Wir haben einen Haufen Detailisten. Also wir haben alle Sachen, die wir brauchen da. Also von dem her ist es schon eine gute Lebensqualität, die wir da haben. Und man sieht auch die Investitionen, die jetzt in der nächsten Zeit da geplant sind und so. Aus einem Grund kommen die Leute daher.
Renate Seitzinger, Sie sind ja da aufgewachsen. Also Sie haben jetzt die Entwicklung wirklich können das verfolgen, eigentlich über ganz einen Haufen Jahre. Was ist jetzt so, wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, so das, was Ihnen so prägend in Erinnerung geblieben ist, von dem Roggwil?
Also ganz sicher eben viel Natur. Ich bin hier zurück aufgewachsen, wie ihr sagt. 22 Jahre habe ich hier gewohnt. Ich habe eine Mutter gehabt, die immer gearbeitet hat, soweit ich mich besinne, 100%ig im Schuldienst tätig war. Ich und meine jüngeren Brüder, wir hatten sehr viel Freiheit. Wir sind zum Beispiel an die Rot, haben dort die Höhlen gebaut, sind an die Langeten, haben dort Verbauungen gemacht, in Langeten, haben im Wald rumspielen, haben sehr viel Freiheit gehabt. Es hat Bäume gehabt, wo wir drauf klettern konnten. Es hat Haufen Kinder gehabt, wo wir damit spielen konnten. Also, es ist, von dem her wirklich, das Aufwachsen in einem Dorf gewesen, wo man sehr viele Möglichkeiten hatte, für aussen sich zu betätigen.
Und wie war das für Sie, Markus Meyer? Sie sind ja am Zürichsee aufgewachsen und sind ja erst später dann eigentlich auf Roggwil gekommen. Gibt es wie so etwas, wo Sie am Anfang denken, das ist da total anders als dort, wo ich herkomme?
Also, der grösste Unterschied ist sicher der See. Ich bin am See aufgewachsen, mitten im Dorf, der Schifflände. Man hat dort, jeden Tag hat man eigentlich das Wasser geschmückt, man hat es gehört, man hat das Wetter drinnen eigentlich fast schon gespürt. Und das ist das, was man da natürlich absolut vermisst, oder? Und, es gibt andere Sachen. In der Region Zürich hat man den ganzen ÖV und so ist dort schon viel, viel weiter gewesen. Man hat schon früh einen Taktfahrplan gehabt und so weiter. Das sind wir da. Wir haben ÖV, aber es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Mhm.
Oder? Der Taktfahrplan ist ein bisschen ausdehnter, ja. Mhm.
Und ich bin in einer Region aufgewachsen, wo man sehr stark halt auf eine Grossstadt ausgerichtet ist. Und da ist man eher so ein bisschen dorfmässig zentriert. Und das ist schon ein bisschen anders.
Etwas würde mich noch interessieren, Renate Seitzinger, wenn man eben sagt, es ist eine Grenzregion. Also wir sind hier im reformierten Kanton Bern und dann haben wir irgendwie das St. Urban, das Kloster, haben Sie vorhin gesagt. Ist das Katholische gerade nebendran? Ist das etwas, wo zum Beispiel, wo Sie jung waren, hat man da noch, weiss nicht, hat es da Konflikt gegeben oder hat man das noch gemerkt? Heute ist ja das wahrscheinlich nicht mehr so das Thema.
Ja, es ist natürlich schon eben durch Konfession, aber auch einfach höchter, die Kantonsgrenze schon ein Unterschied. Also das hat man schon immer realisiert. Für uns ist natürlich auch, also die von St. Urban, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber St. Urban hat ja eine grosse Klinik. Und ja, da hat man schon eigentlich gesagt, ja, das ist einer von St. Urban und das hat vielleicht ein bisschen Abschätzung getönt. Früher sind auch noch die zum Reformierten von St. Urban zu uns zum Beispiel in Konfunterricht gekommen, wenn sie eben reformiert waren. Und der Kontakt über Grenzen nach St. Urban hat zwar immer bestanden, aber ja, also dass die Grenze da ist, hat man eigentlich immer gespürt. Auch an der St. Urban Kilby hat man das immer wieder gemerkt. Da hat es doch auch manchmal Konflikte gegeben für denen von St. Urban und denen von Rocco. Ich glaube, heute noch manchmal ein bisschen so. Mhm. Aber mir ist sicher als gute Nachbarn zu Schlag
gekommen. Mhm. Markus Meyer, Sie haben es gesagt, am Zürichsee aufgewachsen und sind eigentlich als Zugezogene da vor, glaube jetzt 10 Jahren, jetzt haben Sie das Jubiläum, haben Sie Ihre Apotheke da aufgetan. Warum gerade da?
Das ist ein Zufall, dass ich die Apotheke hier aufgemacht habe. Ich bin zu Langenthal, bin ich Geschäftsführer von einer Apotheke. Und dann ist ein Einkaufscenter vis-à-vis zugegangen, die Varo damals. Und da habe ich einfach mal Kunden gesagt, jo, du, jetzt haben wir dann nicht mehr so viele Gäste, also Kunden und so. Ja, ich weiss nicht, wie lange dass ich noch da bleiben als Geschäftsführer. Da hat er gesagt, ja, geh dich dort und dort bei dem vorstellen. Da habe ich mich da beim Drogist vorgestellt und dann sind wir übereinkommen, dass ich da eine Apotheke draus mache, weil mich einfach die Herausforderung herausgefordert hat, etwas Neues zu machen, Träume umzusetzen, nicht nur eine Apotheke, sondern auch im Bereich Gesundheitszentrum etwas zu machen.
Das so ist eigentlich vom Geschäft her gekommen. Was machen Sie genau? Wenn Sie sagen, das Gesundheitszentrum, was heisst das noch?
Das ist natürlich ein Konstrukt, sagen wir mal. Es ist eine Apotheke, wie jeder kennt. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben noch Therapeuten, die bei uns arbeiten. Und von dem her können wir aber sagen, wenn ein Patient irgendwie mit einem Problem kommt und wir sagen, schaut, mit schulmedizinischen Mitteln komme ich da nicht weiter. Wir haben da jemanden, der zum Beispiel Homöopathie macht, klassische Homöopathie. Ich kann euch dort einen Termin anbieten. Und Homöopathin und ich, wir können wieder miteinander reden. Wir können dort eine Brückenfunktion spielen zwischen Komplementärmedizin und Schulmedizin. Und so bringen wir eine ganzheitliche Medizin her.
Das ist für Sie quasi immer schon klar gewesen. Das ist ja nicht für viele Leute aus der Schulmedizin so, dass man sich mit den Komplementärmedizinern einfach so austauscht, oder?
Nein, das ist für mich lange Zeit nicht klar gewesen. Ich war früher ein strikter Schulmediziner gewesen. Und dann hat es irgendwie Patienten gegeben, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Wieso nicht? Eigentlich müsste das schon lange gehen. Die Therapien müssen ansprechen. Und dann hat man sich mal überlegt, ja, vielleicht gibt es noch ein bisschen andere Sachen, die einen Mensch beeinflussen. Und dann habe ich mich in Komplementärmedizin eingeknündelt. Und habe dann gemerkt, aha, ich kann dort gewisse Sachen bewegen, aber die Schulmedizin brauche ich gleich. Und weil ich in beiden Sachen eine Ausbildung habe, habe ich die Chance, dass ich dort auf beiden Sachen kann spielen kann. Ich habe halt ein bisschen, wie auf meinem Instrument, ein bisschen grösseren Umfang von den Tönen. Mhm. Und das macht dann eben auch Spass. Und wenn man dann noch gleichgesinnte Leute hat, die am gleichen Strick ziehen, die nicht abschotten gegenüber einer anderen Philosophie, sondern zusammenarbeiten, dann kommen wir weiter. Oder? Und dann kommt der Patient weiter. Und es ist halt am Anfang meistens ein bisschen so Umdenken. Da wird man halt manchmal ein bisschen komische Sachen gefragt.
Also was zum Beispiel?
Ja, wenn jetzt jemand kommt und mit Kopfweh, sagen wir mal so irgendetwas, da wird man halt plötzlich nach dem Schlaf gefragt, wenn man die Nacht aufwachen tut oder so Sachen.
Das muss man natürlich dann wissen, oder? Dass dann natürlich sie mehr wollen, erfahren als einfach nur...
Und das gibt dann halt manchmal ein bisschen komische Blicke von den Patienten, aber ich glaube, sie haben sich daran gewöhnt. Oder da will man halt mal eine Zunge sehen oder so, dass man einfach gewisse Sachen dort kann ablesen kann. Und dann kann man mit anderen Mitteln arbeiten. Und das ist das, was mich eigentlich herausgefordert hat, hier im Dorf eigentlich, an einem Ort, wo man sonst keine Apotheke macht, eine Apotheke aufzumachen.
Aber ist nicht manchmal, wenn Sie sagen, eben, die Leute kommen die Zunge aus der Strecke in die Apotheke, und das ist ein kleines Dorf, oder? Also, ist das manchmal nicht den Leuten vielleicht ein bisschen peinlich, oder dass man vielleicht irgendein Gebrest hat, wo man denkt, ja, wenn ich jetzt hier in die Dorfapotheke gehe, dann wissen das nachher alle und so. Ist das manchmal nicht, erleben Sie das nicht?
Manchmal, das geht schon. Aber für das hat man dann eigentlich einen Beratungsraum hinten dran, wenn man merkt, das ist den Leuten peinlich. Können wir daran hindern. Und dann tut man es unter vier Augen anschauen. Und oben im ersten Stock haben wir auch noch zwei Beratungsräume. Also von dem her haben wir eigentlich eine Intimsphäre, die man gewährleisten kann, wenn der Patient das will. Aber wir können es niemandem auftragen.
Aber Sie wissen natürlich viel. Also Sie können wissen, sagen, ja, der Mosima, der hat jetzt dieses und das. Und die Frau, also das ist ja eine Art, wie soll ich sagen, da hat man eine grosse, also ist das Vertrauensverhältnis ja auch. Ist das manchmal nicht nur schwierig?
Nein, also ich habe eine Schwiegerpflicht. Also was bei mir gesagt wird, das geht nicht raus. Schwieriger ist höchstens, ich habe Mühe mit Namen. Und wenn jemand reinkommt, ich sehe gerade, aha, der hat die und die Medikamente, hat die und die Krankheiten, aber wie heisst jetzt der schon wieder?
Und dann, was machen Sie?
Meistens kommt es dann schon irgendwie und im Laufe des Gesprächs, aber das ist mein Schwachpunkt. Und da stehe ich dazu. Aber das Wichtige ist ja, dass der Patient nachher wahrgenommen wird. Der Name ist nicht so wichtig.
Mhm. Wie ist es jetzt eigentlich? Wir haben ja Mitte Februar, das ist ja so Grippe-Saison oder und Verkältung und so. Ist jetzt das Bein letzte Woche in der Apotheke auch so in der Renner gewesen?
Es war einer der Renner gewesen, aber noch viel interessanter ist im Moment schon Heuschnupfen.
Aha.
Hasel.
Ist schon mal, ja. Mhm.
Also das ist im Moment schon ein riesiges Thema geworden.
Renate Seitzinger, gehören Sie zu den Heuschnupfen-Patientinnen, oder?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also Sie... Ich bin eigentlich gesungen und schnupfe ich auch nicht im Moment.
Also Sie haben noch nie müssen beim Herrn Meier die Zunge rausstrecken in der Apotheke?
Nein, ich gehe eigentlich nicht zum Herrn Meier die Zunge rausstrecken. Auch sonst komme ich nicht so oft vorbei. Ich bin eigentlich noch froh, ja. Das ist doch ein gutes Zeichen.
Sie nicht also so weil Sie so gesund sind, oder? Also,
ja, Gott sei Dank.
Ja. Aber Sie würden jetzt schon, also Ihnen ist das nicht peinlich, Sie würden jetzt auch, ich sage jetzt, also ein Laus-Shampoo-Deko posten, sage ich.
Ja, das wäre jetzt kein Problem. Aber also, ich glaube, das ist schon Jahrzehnte her, als ich vielleicht mal für die Schule, also in der Schule haben sie auch bei uns gehabt. Vielleicht mal meine eigenen Kinder, aber also ich selber möchte mich ehrlich gesagt nicht besinnen, dass ich mal bei uns gehabt.
Aber das ist ja noch so ein heikler Punkt, oder? Wenn man in Apotheke geht und die Epidemie ist immer wieder in der Schule.
Immer
oder?
Wieder kommt das, ja. Vorzugsweise nach der Sommerferien war das auch bald Jahr ein Thema gewesen. Ja.
Sie haben gesagt, Renate Seitzinger, Sie sind hier aufgewachsen mit einer Mutter, die Lehrerin war und 100% gearbeitet hat. Ist das manchmal noch so etwas schwierig gewesen, dass man die Tochter ist von der Lehrerin?
Nein, das habe ich eigentlich nie als schwierig empfunden. Nein. Sie war relativ bekannt gewesen als doch eine, die durchgreift, aber... das habe ich von daheim her genug gewusst und das hat mich eigentlich nicht irgendwie weiter beschäftigt.
Ja. Hat dann niemand gesagt, du, deine Mutter, das ist also wirklich furchtbar, oder, dass man angesprochen wird?
Nein, das hat es eigentlich nie gegeben. Nein, da sind die Leute schon tolerant und haben da gewisse Differenz können machen. Nein, also ich muss sagen, ich eigentlich nur profitiert, dass die Mutter so viel gearbeitet hat. Es war schon interessant gewesen, manchmal wieder, was sie erzählt hat von der Schule. Vielleicht auch eine Motivation gewesen, dass ich schlussendlich wirklich den Beruf ergriffen habe. Ob schon ich genau gesehen habe, was er eben alles zu tun gibt. Und heute gibt es gäng wie mehr zu tun, gerade ja, in diesem Beruf, eben mit allen Auflagen, die in den letzten Jahren viel mehr Zusammenarbeit unter den Lehrern, mit den Eltern und Schulleitungen, die es natürlich früher nicht gegeben hat. Dahin bin ich übrigens das erste Mal in meinem Leben gehockt, als ich in der 5. Klasse war, in ZEK gekommen bin und uns dann der Herr Farni hier begrüßt hat als neue Sekundarschüler. Das ist ja heute auch alles anders. Es gibt keine ZEK mehr, nicht mehr vor 5. Klasse. Es hat sich viel gewandelt in den letzten Jahren.
Ja. Und wie war das jetzt? Ihr Vater hat eine Frau gehabt, die 100% gearbeitet hat, damals. Das war also nicht so üblich gewesen. Also ich nehme noch die Gespenstchen von Ihnen, das sind wahrscheinlich die meisten Mütter zu Hause gewesen.
Ja,
wie hat er das aufgenommen? Also ist das für ihn ganz normal gewesen? Hat er das gut gefunden?
Mein Vater, der ist ja vor Bauerei hergekommen. Die hatten einen grossen Hof im Aargau. Mein Vater ist eigentlich hier auf Rockwil gekommen wegen dem Gugelmann. Ein Arbeitgeber, der sehr viele Arbeiter hat angezogen und eben auch qualifizierte Leute aus der ganzen Schweiz. Da sind Dessinateure vom Ostschweiz hierher gekommen. Er als Maschineningenieur ist eben auch zum Google machen und arbeiten. Aber seine Wurzeln als Bauer hat er immer gehabt. Und er ist, für ihn war das selbstverständlich gewesen, dass die Mutter eben auch arbeitet. Bei ihm daheim ist es nicht anders gelaufen. Meine Grossmutter hat immer mitgeholfen, sehr viel gearbeitet, auch einen Bereich gehabt, natürlich, wo sie allein zuständig war. Von dem her hat er das natürlich nur unterstützt.
Sie haben etwas nämlich gemeinsam, Sie beide. Sie haben es schon gesagt, Renate Seitzinger, Sie haben zwei Brüder, keine Schwester. Und Sie, Markus Meier, haben dafür drei Schwestern. Wie war das gewesen mit diesen drei Schwestern am Zürichsee?
Ja, ist noch schwierig, sozusagen.
Er überlegt sich eine diplomatische Antwort.
Ja, man muss diplomatisch sein, oder? Nein, wir haben sicher viel gestritten miteinander, das ist normal. Aber als ältester Bruder hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich irgendwo abzugrenzen und aus der ganzen Situation manchmal ein bisschen rauszunehmen. Meine Schwestern, die sind kleiner gewesen, die sind natürlich länger in dem Problem drin gewesen. Also, wenn man als Brüder schon weg war, ist gedanklich, sind die immer noch halt gefangen gewesen in dem Sachen. Denke ich. Aber heute haben wir es gut miteinander.
Aber sind die nicht zum Beispiel, also, wenn sie eine Freundin heimgebracht haben? Stelle ich mir vor, so drei Schwestern, oder? Also, hätte nicht wollen schauen, was die quasi hinten tragen, für Zeichen machen und so. Ist das manchmal nicht ein bisschen,
ja, das ist noch
schwierig
gewesen? Das ist noch spannend, weil bei mir ist es ein bisschen aus Familientradition, bin ich die ganze Teenie-Zeit nicht zu Hause gewesen. Also wir sind alle im Internat gewesen. Ich bin im Internat gewesen, meine drei Schwestern sind auch im Internat gewesen. Und da hat man einfach von der 6. Klasse an ist man eigentlich weg gewesen. Und dort hat man einen ganz wichtigen Bereich von seinem Leben hat man nicht mit der Familie verbracht. Man ist vielleicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende heimgekommen. Also auch die Freundinnen und ihre Freunde, das hat man viel, viel weniger mitbekommen.
Das ist total ein Vorteil. Ne? Da hat man einfach so ein bisschen für sich.
Man kann das als Vor- oder Nachteil anschauen. Weil man hat dort natürlich auch einen gewissen Zeitraum, wo man sich weniger kennengelernt hat. Ein Zeitraum, der prägend ist für das ganze Leben. Und ja, eben, hat Vor- und Nachteile. Ich denke, heute überwiegen die Vorteile.
Aber ist es wahrscheinlich so gewesen, wenn Sie sagen, ist man sich dann wirklich fremd manchmal gewesen, wenn man sich dann wieder getroffen hat, in der Ferien daheim und sich in der Zwischenzeit eigentlich fast nicht gesehen hat?
Das ist so, ja. Also, weil man hat natürlich nie die Konflikte jeden Tag austreibt, sondern man hat halt einfach sich am Wochenende gesehen und dann hat es hat man Frieden gehabt, es hat geklopft und irgendwann ist dann die Zeit gekommen, wo man abgereist ist wieder und dann ist das einfach im Raum gestanden. Aber man hat dann halt auch im Aussen überall seine Kontakte gesucht. Das hat sich nachher weitergezogen, im Dorf rein. Man hat die Kontakte hat man, also ich habe es nicht mehr behalten, oder? Ich bin weg gewesen, ich habe überall habe ich jetzt meine Kontakte geknüpft, aber eine eigentliche Heimat habe ich nicht mehr dort, wo ich aufgewachsen bin.
Ist es für Sie nicht mehr Heimat, der Zürichsee? Also Sie haben jetzt gleich vorhin gesagt, es ist das, was Ihnen fehlt, oder, wenn Sie da jetzt sind.
Es ist der Zürichsee und es ist der Ausblick und das Gefühl, das man hat. Aber die Menschen, ich weiss nicht, die meisten würde ich nicht mehr kennen. Ich bin einfach zu lang weg. Also ich bin seit 21 Jahren bin ich da zurück.
Renate Seitzinger, Sie haben gesagt, Sie seien ja gleich Lehrerin geworden, also, oder vielleicht wegen Ihrer Mutter, oder trotzdem, oder ja. Man weiss auch nicht. Und Sie sind jahrelang Primarlehrerin gewesen und haben dann irgendwann umgesattelt. haben sich bei der Berufsfachschule in Langenthal beworben, sind dort angekommen und jetzt unterrichten sie dort angehende Landmaschinenmechaniker, also vor allem junge Männer, so ab 16. Das stelle ich mir noch speziell vor. Also das ist ja ganz anders als irgendwie Erstklässler in der Primarschule unterrichten. Wie gehen Sie das an?
Ja, ich habe Ausbildung eigentlich gemacht, 1. bis 4. Klasse zu unterrichten. Damals im Seminar Langenthal, wo es das noch gegeben hat. Und ich habe nach dem Seminar keine Stelle gefunden. Das hat dann eine Lehrerschwemme gehabt, die es extrem schwierig hat gemacht, dass man überhaupt eine Lehre, also eine Stelle findet, die man unterrichten kann. Ich habe dann sehr viele Stellvertretungen gemacht, unter anderem auch als 21-jährige junge Lehrerin dort auch, an der Oberstufe, bei 9. Klässler. So knapp 5 Jahre jünger waren als ich, als ich noch von der Strasse gekannt habe, die vis-à-vis gewohnt haben, mit die dort immer geduzt haben und dann plötzlich hier, hallo, wie machen wir jetzt das? Und ich habe dann schon gesehen, ich komme auch mit älteren Schülern eigentlich zu Schlag, wo nachher die Kinder ein bisschen grösser waren. Also grösser darf man zwar nicht sagen, aber die Jüngste, gerade 2 Wochen alt war, habe ich nachher eine Stelle gefunden. Und dort habe ich dann 1. bis 4. unterrichtet, dann 1. bis 6. zu Busel, das ist so ein ganz kleines Dörfli, hier gegen Melchnau hingern. Und die, ja, nachher habe ich ein bisschen weitergeschaut, bin auf Hotto gekommen und konnte ja nur Teilzeit arbeiten wegen den Kindern, die ich auch noch daheim sein wollte. Und Teilzeitstellen sind einfach vor allem an der Oberstufe angeboten worden. Und dann habe ich auch gedacht, ja, also, dann mache ich das. Obwohl ich ja eigentlich nicht wirklich ausgebildet war. Ich habe dann an der Oberstufe gearbeitet, auch lange zu Melchnau an der Oberstufe gearbeitet. Und habe dann auf Rocco gekommen, habe dort 10 Jahre, 7., 8., 9. können unterrichten. Und die Veränderungen, die es einfach gegeben hat, in der Schule selber. Und auch, dass mir gedacht, ja, jetzt will ich eine neue Herausforderung, habe mich bewogen, mal einfach mich zu bewerben, zu Langenthal an der Berufsfachschule. Ich habe dort mal geschrieben und dann bin ich eingeladen worden und die haben gefunden, ja, mal, so bei den Landbau- und Kleingerätmechanikern, muss schauen, das ist die 3-teilige Ausbildung. Dort könnten wir noch jemanden brauchen. Und der Herr Henni damals hat doch gedacht, ja, vielleicht ist das ein bisschen eine Überforderung. Traust du dir das wirklich zu? Hat er doch leicht skeptisch gefragt, weil das sind eigentlich wirklich nur Männer in dieser Branche. Fachlehrer als Männer, die anderen allgemeinbildenden Lehrer als Männer. Und sie haben dann eine Frau mal eingestellt, aber die hat nach 6 Wochen das Gefühl gehabt, nein, das gehe ich auch so nicht. Und ich habe gefunden, mal, das traue ich mir schon zu. Und jetzt bin ich dann schon 5 Jahre dort und das läuft sehr gut. Das ist spannend, herausfordernd und immer eigentlich jeden Tag schön mit diesen jungen Leuten.
Aber eben, wenn ich mir jetzt vorstelle, so 16-jährige junge Bursten am Montagmorgen um 8 Uhr. Oder die sitzen ja wahrscheinlich nicht alle mit strahlenden Gesichtern da und sagen, Frau Seitzinger, toll, haben wir wieder unseren Unterricht. Also, wie erleben Sie das?
Nein, das ist schon nicht so, dass die da kommen und anfangen, ganz wissbegierig wären. Und man muss natürlich ganz klar sehen, die wollen Land-, Baumaschinenmechaniker werden. Und da ist der Fachunterricht. Das ist eigentlich das, was sie interessiert. Und die Allgemeinbildung ist eigentlich so das notwendige Übel, wo man ja neu in Kauf muss nehmen, weil das einfach zum Lehrplan gehört. Aber die zu motivieren oder zu schauen, dass sie eben auch wirklich auch zwischen ihnen aufpassen, interessiert sind, das ist eben die Herausforderung, die die Sache sehr spannend macht. Und also, ich denke, sie wachen die Alpen schon auf und es ist immer wirklich sehr interessant mit ihnen.
Und gibt es dann auch Diskussionen, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht mit dem Unterricht zu tun haben? Oder vielleicht ergibt es sich ja manchmal, oder? Also der allgemeinbildende Unterricht, da geht es ja auch um Politik oder um Ökologie oder so. Also gibt es dann auch manchmal Gespräche noch neben den Schulstunden mit diesen jungen Leuten?
Sehr viel, ja, ja. Oder eben auch gerade während der Schulstunden, dann fragen sie natürlich eben auch zu allen aktuellen Abstimmungen, weil sie dann wissen, wie, ja, Hintergründe aussehen oder meine Meinung wäre, oder x verschiedene Themen, die sie vielleicht auch im Beruf damit konfrontiert sind. Ich weiß, wie der Traktor aussieht. Oder eben, also da kommen manchmal ganz spannende Fragen. Und das macht es natürlich eben wirklich jedes Mal auch wieder so, dass man nicht genau weiss, was dort auf einem zukommt, was sie für Fragen stellen. Und das ist sehr spannend.
Mhm. Markus Meier, Sie sind ja mit einer Lehrerin geheiratet. Sie könnten uns ja jetzt auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Also, was sind Lehrerinnen für Frauen?
Also, ich sehe natürlich in Anita meine Frau, oder? Und ich habe natürlich immer ein zwiespältiges Verhältnis zu Lehrern gehabt. Ich bin nie gerne in die Schule gegangen, das war für mich ein notwendiges Übel gewesen. Und ich lerne dann eine Lehrerin kennen und sie noch heiraten, oder? So hat man das Trauma aufgelöst.
Hat das Ihre Frau gewusst, hat sie das Trauma von dem, haben Sie ihr erzählt, wo sie kennengelernt haben?
Ich glaube, irgendwann hat sie es schon mal erfahren. Wann weiß sie nicht. Wir hatten wichtigere Themen am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Ich sehe einfach, dass Lehrer in letzter Zeit immer mehr administrative Sachen machen müssen. Sie kommen immer weniger zu ihrem Job. Einfach weil überall, in jedem Beruf wird ein Haufen Administratives gefordert. Also, wir arbeiten immer mehr für Ämter, für Bern und weiss nicht was alles. Das ist eigentlich noch schade, weil wir haben alle mal irgendwo eine Berufung gehabt. Und ob es ein Lehrerberuf ist, ein Moderatorinnenberuf, ein Apothekerberuf oder was auch immer. Und wenn wir dann immer mehr Formulare und noch mehr administrativen Kram machen, dann haben wir unsere Berufung nicht mehr. Oder? Und ich denke, das ist schon im Lehrerberuf und auch in anderen ein Riesenthema.
Also schwierig, um dann Motivation zu behalten, oder? Dass mir dann Frau Seitzinger sagt, jetzt mache ich mal irgendwie einen Wechsel.
Ich denke schon, ja. Also, das ist sicher, ein Auslöser. Aber eben, das ist für mich nicht lehrberufsspezifisch, sondern das sehen wir in sehr vielen Berufen, wo einfach, wo man nicht mehr das Berufsbild hat, wo man mal sich darauf eingelassen hat. Aber es ist auch schön, man kann dann irgendwie wieder mal neue Sachen angehen, kann neue Herausforderungen angehen, kann sein Wissen in einem ganz anderen Umfeld hineinbringen und durch das wieder neue Sachen kreieren.
Sie haben ja beides Ehepartner, die aus der Stadt kommen. Ihr Mann, Frau Seitzinger, ist Basler, aus der Stadt Basel. Ja. Wie war das für den? Also jetzt wohnt er hier, in Roggwil, im Oberaargau. Also ist der so ganz problemlos da hingekommen? Oder hat er das zuerst vielleicht ein bisschen komisch gefunden? Oder ja, ist ja doch, das ist wirklich ganz ein anderes Umfeld.
Das ist sicher ganz ein ganz anderes Umfeld als eben Basel. Das ist es so. Und das ist natürlich auch so gewesen, dass er am Anfang eigentlich nicht hätte, Oberaargau wollen kommen. Er hat auch eine Stelle gehabt zu Basel, die es hier nicht gibt in dieser Art. Also Importgeschäfte sind natürlich schon eher eben auf die Region Basel beschränkt. Er war dort tätig gewesen. Und ich habe auch probiert, eine Stelle zu finden, damals noch im Laufental. Weil, als ich ausgebildet worden bin, hat man natürlich die Lehrer eigentlich für den Kanton ausgebildet. Also, ich bin kantonalbernische Lehrkraft gewesen. Und wenn ich in einem anderen Kanton hätte arbeiten wollen, hätte ich schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen müssen. Hätte mich dort nachqualifizieren müssen. Heute, wenn man hier von Personenfreizügigkeit in Europa redet, kann man sich vielleicht kaum mehr vorstellen, dass man, ja, noch vor 50 Jahren die Lehrer für den Kanton hat ausgebildet und nicht einmal für die Schweiz. Aber im Laufental, das ja damals noch eben zum Kanton Bern gehört, hat das so keine Stelle gehabt. Und habe ich mit schweren Herzens entschieden, mal in das Baselbiet zu zügeln. Aber das hat mir so gar nicht gefallen, einfach dort, dass wir keine Alpen gesehen, wir haben den Jura immer von der falschen Seite her gesehen. Und das in der Stadt, das war einfach auch gar nichts für mich. Nachher ist der Mann doch ins Bernbier gekommen. Mhm. Und als erstes sind wir auf Bannwil gezögelt und das ist so ein kleines Käffchen. Da hat man sich also schon gerade einfach umstellen und halt eben, ja, an die Gegend hier gewöhnen. Aber heute würde er nie mehr zurück auf Basel zögeln.
Also der findet das hier auch gut?
Auf alle Fälle, ja.
Und bei Ihnen, Markus Meier, Ihre Frau ist Stadtbernerin. Wohnt jetzt auch da, das ist das auch nie ein Thema gewesen, dass es da vielleicht ein bisschen weniger Leute hat wie in Bern, oder?
Nein, ich denke...
Keine Jahre?
Ich denke es nicht, weil sie war da Lehrerin, die ich sie kennengelernt habe. Sie war auch an den Kanton gebunden. Und ich, als ich noch im Studium war, konnte natürlich hierher kommen. Von dem her, nein, es ist kein Thema mehr, in die Stadt zu zügeln. Ich glaube, wir fühlen uns jetzt beide da sehr wohl. Wir haben unser soziales Umfeld da gefunden. Und man muss eins sehen, wir sind von da aus mit dem Auto, ist man schnell zu Bern, Basel, Luzern, Zürich. Also man ist mitten in der Schweiz. Also man muss nicht dort wohnen. Man darf da im Grünen aussen wohnen.
Sie hören es persönlich auf SRF 1, heute aus Roggwil im Oberaargau. Meine Gäste sind die Lehrerin Renate Seitzinger und der Apotheker Markus Meier. Markus Meier, Sie haben mir gesagt, Sie seien der, jetzt muss ich schnell spicken, der siebte Apotheker in der vierten Generation in Ihrer Familie.
Das ist so.
Ist das wie eine Art schon klar gewesen, als Sie in den Kindergarten gegangen sind, dass Sie mal Apotheker werden?
Oh nein, ja nicht. Nein, das hat mich eigentlich sehr lange davon abgehalten, den Beruf zu erlernen. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, weil ich bin immer einer gewesen, der irgendwo selber etwas hat wollen machen, selber sich hat wollen beweisen und so weiter. Und wo es dann halt mal bei der Berufswahl im Studium, also vor der Matur, war, ja, was soll ich jetzt machen? Soll jetzt Wirtschaftsinformatik machen, die mich eigentlich sehr stark interessieren würde. Aber dann hocke ich nachher hinter einem Bildschirm. Oder ein Pharmaziestudium, das halt doch sehr ein breites Spektrum hat, wo man sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Und für mich war nachher selbst der ausschlaggebende Punkt gewesen. Tradition ist erst jetzt eigentlich wieder wichtiger geworden, wenn ich mir dem bewusst werde, was ja, von meinem Urgroßvater her, dass das Wissen eigentlich jetzt langsam eigentlich verloren geht, das Handwerkswissen und so. Und das ist das, was im Moment mich ein bisschen beschäftigt, oder? Dass man alles in Richtung Industrie verschiebt und das ganze Handwerk vergessen tut.
Mhm. Aber ich denke jetzt, das Handwerkliche ist ja, also sage ich jetzt, Kräuter mischen oder eben so, das ist ja der eine Teil eigentlich von Ihrem Beruf. Aber das andere, also wenn man jetzt so früher an Medizinmänner und so denkt, also das hat ja, das Ganze hat ja auch noch so eine spirituelle Ebene. Ist das auch etwas, was Sie interessiert? Also die Medizinmänner, das sind ja auch immer sehr mächtige Leute in einer Gemeinschaft mit einem speziellen, weiss nicht, Draht nach oben, sage ich jetzt, oder? Spielt das auch eine Rolle?
Oh ja, das ist in den letzten Jahren ist das sehr stark zum Tragen gekommen. Ich bin ja Mitbegründer vom Kulturhistorischen Verein Briua, wo wir hier zu Rocco gegründet haben. Wir wollen dort Leute Geschichte erleben lassen, Geschichte anlangen können und so weiter. Und dort ist für mich eigentlich die Funktion als Druid ist ganz etwas Wichtiges. Weil der Druid, der Medizinmann, der Schaman oder was man immer würde sagen in anderen Kulturen, das ist der geistige Führer gsi, er ist der philosophische Führer gsi, er ist der spirituelle Führer gsi, er ist der medizinische Führer gsi. Er ist eigentlich die graue Eminenz hinten dran gsi. Es ist niemand König oder Fürst geworden ohne den Druid. Mhm. Und für mich als Vereinspräsident ist das natürlich dann ein gefundenes Fressen, oder?
Aber was heisst das? Heisst jetzt das, Sie können jetzt hier auch so ein bisschen Seiten ausleben, die Sie sonst nicht ausleben können? Also wenn Sie so ein bisschen sagen, eben, man ist ja danach der König?
Nein, ja, nicht König. Der König, der ist schnell mal einen Kopf kürzer. Aber der Druid, den hat man natürlich, den hat man nie gewusst, mit was für Mächten das der arbeiten tut. Der war eigentlich unantastbar gewesen. Die ganze Sache mit dem kulturhistorischen Verein, dort natürlich jetzt bei mir die Möglichkeit gegeben, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Themen von, mit den Indianern haben eigentlich mal die meisten angefangen und irgendwann haben sich viele wieder auf die europäischen Urvölker zurückbesonnen und da ist für mich vor allem Kelten ist dort ein Riesenthema. Und die haben ein anderes Wissen, keinen anderen Zugang zum Leben wie wir. Und das ist für mich einfach noch spannend, dort, das, was man noch kann, irgendwo rekonstruieren oder vorholen, dass man das wieder kann zusammenfassen und auch jetzt zum Beispiel an dem Anlass, den wir am organisieren sind im 2015, dann auch den Kindern und Erwachsenen als Lernstoff weitergeben. Also nicht trockenes Lernen, ich setze jetzt ins Reihen und ich tue jetzt da dozieren, sondern man tut halt mit ihnen eine Kräutermischung machen, man tut halt irgendeinen Umschlag machen, einen Wickel machen und weiss nicht was. Oder dann halt auch räuchern und so weiter. Das gehört alles dazu. Und ich denke, das ist etwas, wo jetzt im Moment bei mir einfach sehr stark am Wachsen ist und ich will das rausholen, oder?
Wenn jetzt das Fest ist, eben das nächste Jahr im Sommer, was, und man dann da eben so lebt, oder man kann dann, ja, man tut eigentlich das eine Art, wie so leben, wie man früher gelebt hat, was weiss man denn von diesen Kelten genau? Also auf was stützen sie sich da?
Also wir haben nicht nur Kelten, wir haben auch Alemannen und andere Völker an diesem Fest. Von den Kelten haben wir sehr wenige Informationen, leider, weil die haben selber nichts aufgeschrieben. Es ist alles von ihren Feinden, von den Römern aufgeschrieben worden. Und über einen Feind schreibt man anders als über ein eigenes Volk. Ein Feind muss man immer schrecklich darstellen und blutrünstig, dass man mit Rom ohne Geld für seine Legionen überkommt. Und darum ist das Volk sicher blutrünstiger oder gefährlicher oder, sag jetzt mal, primitiver dargestellt worden, als es überhaupt war. Auf der anderen Seite, die Verherrlichung, die wir heute in diesem Bereich haben, das ist auch nicht der Fall. Also, wenn die heutigen wirtschaftlichen Möglichkeiten gehabt hätten, die hätten alle Wälder umgeholzt und Kohle daraus gemacht und das braucht zum Schmieden und so. Weil die hätten nicht wegen Umweltschutz irgendetwas geschaut. Also die Illusion müssen wir uns abschminken. Die haben einfach die Möglichkeiten nicht gehabt.
Aber jetzt haben Sie gesagt, eben, Sie sind dort als Druid unterwegs, oder? Also naheliegend natürlich. Und jetzt habe ich auf der Webseite von Ihrem Verein hat's ein Foto von Ihnen, wo Sie so in einem Gewand drin sind. Das müssen Sie noch ein bisschen genauer erklären. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Kutte und Sie haben so einen Knebel in der Hand. Was ist denn das? Also, wieso hat der Druid so ein Gewand?
Die Frage ist, wie war der Druid gekleidet? Wir haben leider keine Fotos von denen und keine Filmaufnahmen. Das ist noch schwierig, oder? Also wir haben höchstens Beschreibungen und wir haben noch Asterix und Obelix. Das Foto, das ihr von mir seht, das ist nicht der Druid, das ist noch eine andere Figur. Ich denke, der Druid hat eher helle Kleider angehabt, irgendein helles Leinenkleid oder so. Weil weiss ist sicher irgendwie etwas Ausstehendes gewesen. Das, was ihr dort seht, die Kutte über dem Kopf, das ist ein Google. Das Google, nicht das, was man surfen tut.
Ich wollte sagen, das hat noch eine andere Bedeutung.
Nein, das ist eigentlich eine Kapuze mit Schulterbedeckung. Ist aus Wolle, ist als Schutz gegen die Witterung. Und den Stab habe ich dort in der Hand.
Das ist kein Knebel, das ist ein Stab.
Also ich schaue es als Wanderstab an. Aha, also so ist es einmal entwickelt worden. Weil wenn man zu Fuß unterwegs war, gelaufen ist, hat man häufig einen Stab bei sich gehabt. Einen Wanderstab. Ob man dann dort sein Bürtel drangebunden hat und über die Schulter gedreht hat oder mit dem gelaufen ist, das sei dahingestellt. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ja, so ein Haselstab, allein, irgendwie fordert mich das nicht aus. Also habe ich halt noch einen Tierschädel oben drauf gemacht, ich habe noch Federn dran gemacht und noch ein Fähli und so weiter. Und es ist noch spannend, wenn wir jetzt so einen historischen Anlass mit dem auftritt, wie die Kinder darauf reagieren. Die wollen alle wissen, was es ist. Die sind alle wissbegierig. Und so kommt man mit sehr vielen Leuten ins Gespräch.
Ich weiss nicht, Frau Seitzinger, haben Sie sich schon überlegt an dem Anlass, als was Sie gehen? Ich weiss nicht, vielleicht braucht ja der Druid noch Assistenz, oder?
Wie? Also, ich persönlich finde zwar der Blick in die Vergangenheit wichtig, damit man die Zukunft kann gestalten kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, schon durch meine Tätigkeit eben, ich arbeite mit jungen Leuten, die werden die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich müssen in dieser Welt leben. Ich tue eigentlich wirklich meinen Fokus auf die Zukunft ausrichten. Was braucht es, damit die Welt überhaupt weiter besteht? Ich denke, wir haben hier so viele Probleme, die auf uns zukommen. Sei das zum Beispiel mit Umweltverschmutzung, sei das mit Klimaerwärmung, sei das mit den ausgehenden Ressourcen, die wir verschwenderisch verbrauchen. Ich tue eigentlich meinen Fokus eher darauf richten, wie könnte man die Zukunft gestalten, damit die für unsere Jungen noch lebenswert ist. Und ob ich dann an diesem Fest werde teilnehmen, das habe ich mich noch nicht gefragt.
Ja, vielleicht mit Ihrer Schulklasse. Das wäre ja auch noch eine Variante.
Ja, also dass dort nicht Motoren, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich die dorthin bringe.
Der Herr Meier tut sich noch etwas überlegen.
Also wir haben ja einen Schmied dabei und der tut ja Eisen bearbeiten und für Motoren brauchen wir ja Eisen, oder?
Ja.
Ich würde gerne noch über Ihre Hobby reden. Sie haben nämlich nochmal eine Gemeinsamkeit. Sie haben beide ein künstlerisches Hobby. Sie, Renate Seitzinger, malen und sie malen die Landschaften, Pflanzen. Bei Ihnen zu Hause ein paar Bilder angeschaut und eins haben wir ein bisschen länger darüber geredet, von einem Igel. Und da haben sie mir gesagt, an diesem Igel haben sie 300 Stunden geschafft. Weil der hat natürlich ganz einen Haufen Stacheln, oder, wo man ganz schön präzise hat müssen malen. Von wo nehmen Sie die Geduld?
Ja, also ich habe immer gerne gemalt. Das ist wirklich eigentlich, das zieht sich durch. Vor der ersten Klasse hatte die Mutter schon Bilder und Zeugen weg von mir. Ich hätte auch eigentlich gerne mal einen künstlerischen Beruf gelernt, aber das ist eigentlich nie gross zur Debatte gestanden. Die Lehrer haben gefunden, mein Klassenlehrer und mein Mathelehrer, ja, du gehst ins Semmer, das wäre doch noch ein Beruf für dich. Und ich habe erst später, als die Kinder etwas grösser waren, das Hobby wieder vorgenommen. Mir gefällt einfach Schönheit. Schönheit, die die Natur hat und das möchte ich abbilden. Und wenn ich dort male, dann vergeht eigentlich die Zeit für mich, ohne dass ich es merke. Und dort habe ich eben auch wirklich eine enges Geduld. Da kann ich hocken und immer wieder drüber und immer wieder drüber. Das ist für mich eigentlich so meditativ, was ich mir erhole.
Bei Ihnen, Markus Meier, ist es ja die Fotografie. Ist das auch die Schönheit der Sachen, der Objekte, die Sie interessiert? Oder die Schönheit der Natur?
Es kann Schönheit sein, aber es sind häufig halt auch morbide Sachen. Es können aber auch Menschen sein und so weiter. Also morbide Sachen können ja schön sein. Also es sind immer spezielle Sachen, die einem ansprechen. Und ich muss dort einfach in Laune sein zum Fotografieren. Und dann fotografiert es einfach. Und wenn es noch so schön ist und ich keine Lust habe, dann fotografiert es gar nichts.
Sie haben ja bei Ihnen in der Apotheke hat sie so Fotos, die Sie in einer Grossstadt gemacht haben. Ich bin nicht mehr sicher, Barcelona. Also, ja. Und da, so in der Nacht. Und da haben Sie ein Foto ist von einem Mann, der so in einer Abfalltonne wühlt. Und das andere ist so eine Person, die auf einem Sockel sitzt, von einem Laternenpfahl. So ein bisschen verloren. Mhm. Ich habe mich dann wie gefragt, haben Sie das gemerkt, wo Sie fotografiert haben? Oder sind Sie da im Hintergrund und machen das quasi einfach für sich? Wie läuft das?
Also die Leute haben es sicher nicht gemerkt. Mhm. Weil dort bin ich irgendwann Abend um 10 Uhr unterwegs gewesen mit einem lichtstarken Objektiv. Da hat niemand etwas gemerkt, dass ich am Fotografieren bin. Weil das habe ich auch aus der Hand raus gemacht. Das habe ich einfach gestohlen. Das habe ich dann aus dem Leben raus gestohlen. Mhm. Weil ich nicht gerne irgendetwas herstelle. Ich tue dich jetzt so und so fotografieren. Für mich ist das immer ein Albtraum, wenn ich von irgendjemandem ein Porträt machen muss. Ich will es lieber aus dem Leben rausnehmen und jetzt spüren, es ist der richtige Moment zum Abdruck. Nein, ich muss nicht mal spüren, es druckt einfach, oder?
Aber gleich, wenn ich jetzt Ihnen beten würde, die Aufgabe geben, also Renate Seitzinger, ich würde jetzt sagen, tun Sie den Markus Meier malen. Was würden Sie jetzt für, als Hintergrund, als Umgebung oder so, was würden Sie jetzt da wählen?
Also, zum Glück mache ich eigentlich keine Porträts. Darum muss ich auch mir die Frage hier nicht so gross stellen. Aber ja, wahrscheinlich würde ich auch schon in seiner Apotheke vor den Schüsslersalz oder so porträtieren.
Wieso gerade vor den Schüsslersalz?
Weil er hat dort so ein schönes Regal, wo die schön drauf sind. Und irgendwie mit euch, ja, eben, wie er am Anfang gesagt hat, die alternativen Heilmethoden faszinieren ihn auch. Und da ist er sicher jemand, der stark ist und viel weiss drauf. Dann würde doch das vielleicht noch passen.
Wie viele Stunden müsste er da anstehen? Wie lange haben wir, oder?
Also es gibt natürlich ganz verschiedene Techniken. Wenn ich habe auch schon Porträts gemacht, aber wirklich nur so ein bisschen für mich, dann habe ich das immer mit Röttuchreiden gemacht und das geht eigentlich relativ schnell. Da würde auch etwa 2 Stunden schon länger.
Okay. Und bei Ihnen, Markus Meier, Sie hätten jetzt die Aufgabe, ein Foto zu machen.
Also,
Sie machen es nicht gerne, so Fotos. Ja. Aber eben,
also man müsste sicher in der Natur raus fotografieren. Sagen Sie das am See, sagen Sie das am Waldrand. Aber ich würde die Blende so aufmachen, dass man den Hintergrund eigentlich nicht mehr scharf sieht. Weil das Wichtige sind ja ihre Augen. Das Wichtige ist ihr Gesicht. Und das soll bei der Fotografie vorkommen.
Wären Sie mit dem einverstanden?
Auf alle Fälle, ja. Er riecht das sicher sehr, sehr gut. Und ich finde seine Fotos wirklich sehenswert. Ich habe ein paar gesehen, die sind wirklich
Sie haben ja beide schon Ausstellungen gemacht mit ihren Sachen. Mhm. Also ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und aus dem Leben uns ein bisschen erzählt haben. Renate Seitzinger und Markus Meyer, danke vielmals, sind Sie gekommen. Alles Gute weiterhin, beruflich und privat. Und danke vielmals für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
Merci.
Das war es persönlich direkt aus der Aula vom Oberstufenzentrum Roggwil im Kanton Bern. Gäste bei der Anita Richner sind Renate Seitzinger, Lehrerin, und Markus Meyer, Apotheker. Technik, Thies Ganz und Severin Bucher. Heute in einer Woche empfängt Gastgeberin Katharina Kilchenmann ihre Gäste in der Galerie «Jetzt oder nie» zu Flüe im Kanton Solothurn. Sie können dort entweder live dabei sein, wenn sich Katharina Kilchenmann mit der Marina Gerber-Schatz, Architektin, unterhaltet und mit dem Peter von Suri, Abt vom Kloster Maria Stein. Oder hören Sie am Radio heute in einer Woche am Morgen um 10 Uhr bis am 11 Uhr. Alle unsere persönlichen Sendungen werden immer auch wiederholt am gleichen Abend, am 10 Uhr hier auf SRF 1. Natürlich auch die Sendung von heute.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.